Ich werde über die Geschichte auch predigen. Und ich mich angefangen vorbereiten für den Kigo. Es ist die letzte Geschichte von einer Reihe. Ich glaube, wir haben 12 Mal jetzt Apostelgeschichte gehabt. Wir haben wirklich angefangen von der Himmelfahrt bis jetzt die Geschichte von Petrus. Also im Kapitel 12 ist eigentlich so die letzte grosse Geschichte, wo der Petrus involviert ist. Nachher kommt dann so die Ära von Paulus. Das Ende vom Kapitel 12 ist der Start von der Ära von Paulus. Aber bis und mit Kapitel 12 ist es die Ära von Petrus. Es ist der Anfang von der Gemeinde. Und es ist eine Geschichte, die ich finde, die uns ganz fest angeht und uns viel zu sagen hat. Es geht nämlich darum, wie gehen Christen um mit schwierigen Situationen. Und es ist nichts, was uns nicht alle betreffen würde. Also wenn ich euch jetzt so anschaue, dann sind wir ja schon 5 Jahre bei euch und wir kennen euch anfangs recht gut, die einen sogar sehr gut. Wir haben schon mit dem einen oder anderen viel durchgestanden. Und ich sehe eigentlich in vielen von euch so Situationen, die wir mitbekommen haben, die schwierig waren. Schwierige Situationen können Krankheit sein. Schwierige Situationen kann auch ein Unfall sein. Also Unsicherheiten, wo einem Kontrolle aus der Hand genommen wird, wo man sich plötzlich hilflos fühlt, wo man nicht mehr weiss, was man machen soll, wo man überfordert ist, wo es eben über Grenzen ausgeht. Situationen, wo uns der Boden unter den Füßen nehmen. Situationen, die uns neu mit reinführen, wo wir noch nie gewesen sind und wo wir nicht auf gewohnt zurückgreifen können. Und mit schwierigen Situationen werden wir alle konfrontiert. Sie sind immer eine grosse Belastung, sonst wären sie nicht schwierig. Sie sind immer eine riesige Herausforderung. Sie lassen uns manchmal zweifeln. Nicht jetzt einfach nur an Gott so. Sie lassen uns manchmal auch an uns selber zweifeln. Sie lassen uns manchmal an den Mitmenschen zweifeln. Sie lassen uns manchmal so an Grundsicherheit, an Überzeugungen zweifeln. Sie lassen uns aber auch manchmal am Glauben zweifeln. Sie lassen uns manchmal auch am Herr zweifeln. Und manchmal lassen sie uns auch verzweifeln. Und so Belastungen, so schwierige Situationen können so schwierig werden, dass man fast nichts anderes mehr denken kann. Und wenn ich so von schwierigen Situationen rede, in der Psychologie sagt man immer, die schwierige Situation, in der ich jetzt gerade drin stehe, ist meine schwierigste Situation. Weil wir haben immer so ein bisschen Tendenz, nachher zu sagen, ja, dem geht es ja noch viel schlechter, wieso tue ich so blöd? Und dem geht es ja auch noch viel schlimmer. Wieso tue ich denn jetzt so blöd? Aber man weiss, dass es gar nicht darum geht. Es tut gut, das mal so ein bisschen auf die anderen zu schauen und zu merken, ich bin noch nicht der Ärmste. Aber das ist in der Regel ein kurzfristiger Trost. Das hilft einem, einmal den Kopf wieder zu lupfen und ein bisschen durchzuschnaufen. Wegen dem ist aber meine schwierige Situation noch nicht gelöst, nur weil es einem anderen schlechter geht. Und es ist meine schwierige Situation, die bestimmt, wie es mir geht. Und nicht die vom anderen. Die selbe ist nämlich seine, die er muss lösen. Und so können einem so Situationen unglaublich anfangen, gefangen nehmen. Und sie absorbieren Kraft, weil wir es manchmal gar nicht merken. Wir merken nur, wir sind müde. Wir merken, wir sind vielleicht nicht so ganz bei der Sache. Wir merken, dass einfach Gedanken immer wieder dorthin zurückkehren. Vielleicht dreht es Nacht. Sie nehmen uns gefangen. Man kann es ganz gut mit Arbeit überdecken. Viele von uns stürzen sich in die Arbeit, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. dann ist man abgelenkt. Dann kann man besser verdrängen. Das sind Strategien, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Andere ziehen sich zurück. Andere versinken in Selbstmitleid. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie wir Menschen können umgehen mit schwierigen Situationen. Aber heute Morgen in dieser Geschichte, die wir werden lesen, sehen wir, wie Christen sollen umgehen mit schwierigen Situationen. Fangen wir mal an lesen. Es ist Kapitel 12. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, aber immer wieder so auszugsweise Vers und den Rest werde ich euch einfach erzählen. Ich muss vielleicht sagen, es ist das Jahr 44 nach Christus. Also rund 10, 11 Jahre, nachdem Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. In dieser Zeit ist enorm viel passiert. Es haben sich Tausende von Menschen bekehrt. Zungengebet, Wunder, Krankenheilungen haben sich etabliert. Auch das Evangelium für die Heiden ist geöffnet. Die Gemeinde hat sich Strukturen geben. Man hat Diakone gewählt. Man hat angefangen zu organisieren. Und jetzt kommt eine neue Ära. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde. Das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Also, Petrus, es ist nicht der Bruder von Jesus, sondern der andere Petrus, der Jünger, der Bruder von Johannes, der nachher die Briefe schreibt und das Evangelium und auch die Offenbarung, also der Sepp, Jakobus, der wird hingerichtet. Ein bisschen vorher ist der Stephanus schon gesteinigt worden, aber der Stephanus ist gesteinigt worden vom Hohen Rat, von den Pharisäern und Sadduzäern. Der Herodes, gar nicht blöd, ein gewiefter Politiker, sieht das und zieht seine Schlüsse. Ihr wisst, Israel ist heute noch ein Pulverfass. Aber Israel ist nicht nur heute ein Pulverfass, Israel ist schon damals ein Pulverfass gewesen. Mit verschiedenen Mächten, die sich so beeinflusst haben gegenseitig. Es hat den Hoherat gegeben, es hat den König der Juden gegeben, den Herodes, und nachher hat es noch den Pilatus gegeben, oder eben da ist es nicht mehr der Pilatus, ein Statthalter der Römer. Und die drei haben sich quasi in die Macht geteilt. Und jeder hat ein bisschen schauen, dass er bei seinen Freunden nicht zu kurz kommt. Und der Herodes nützt die Situation, sieht den Konflikt mit den Juden oder unter den Juden und will sich ein bisschen etwas an Vorteil verschaffen. Und darum verfolgt er Christen. Es ist also überhaupt kein Grund, irgendwie bei seiner Überzeugung oder so etwas. Es ist ein politischer Entscheid. Und natürlich geht er gegen die Spitze vor von der Gemeinde in Jerusalem. Und das ist der Jakobus. Und das ist natürlich auch der Petrus. Der Jakobus ist schon tot. Und es ist völlig klar, was mit dem Petrus passieren soll. Und jetzt stellt euch vor, da ist wieder das Passafest. Wann ist Jesus gestorben? Es ist Ostern. Wenn da steht das Passafest, dann ist es für Christen Ostern. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein für die Gemeinde, dass jetzt der Petrus, die Figur, der Mann, der das, Das ist so eine wichtige Person gsi in dieser Gemeinde von Jerusalem. Dass der jetzt wieder genau an dem Passafest festgenommen wird. Das ist wie ein Déjà-vu. Und es ist auch völlig klar, was mit dem Petrus wird passieren. Es geht nicht um einen Prozess. Es geht um eine Schauhinrichtung. Und er macht es auch spektakulär. Also, er teilt 4 Gruppen ein, an je 4 Wachen. 2 lässt er an Petrus anketten. Und 2 stehen vor dem Gefängniswach. Also direkt vor der Tür. Und dann kommen die üblichen Wachen noch dazu. Also der Herodes inszeniert da etwas. Jetzt, was macht die Gemeinde? Es ist eine schwierige, eine ausweglose Situation. Weil es ist von vornherein klar, was wird passieren. Was könnten sie machen? Sie könnten eine Gruppe schicken zum Herodes und sagen, so geht das nicht. Sie könnten ihn versuchen zu bestechen. Sie könnten versuchen, den Petrus zu befreien. Sie könnten so aktiv werden, oder? Sie könnten jetzt irgendwie versuchen, etwas zu drehen, selber. Und ich glaube, das ist das, was wir ganz viel probieren, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Was machen wir als Erstes? Wir werden irgendwie aktiv. Ganz viele von uns fangen dann einfach mal an zu überlegen, wie könnte man jetzt das Problem lösen. Und ich glaube nicht, dass das schlecht ist. Aktiv werden ist gut. Aber was mich da berührt, ist, die Gemeinde, die hat eine Sicht in die unsichtbare Welt inne. Sie weiss, dass da einer ist, der mehr Macht hat und stärker ist wie die Macht von dieser Welt. Und darum fangen sie als Erstes an zu beten. Ich glaube, sie haben da furchtbar Schiss. Ich meine, wer ist der Nächste? Jetzt ist der Petrus dran, wer ist der Nächste? So Gedanken sind denen sicher auch durch den Kopf gegangen. Und was machen sie? Sie verstecken sich auch nicht einfach. Sie rennen nicht davon. Sie beten. Und das ist eine Reaktion, wie sie von uns gefordert ist. Es ist relativ simpel. Wir haben im 1. Thessalonicher 5,17 betet ohne Unterlass. Weil wir können den Arm von unserem Herr bewegen mit unserem Gebet. Wir können die Situationen reinbeten. Wir haben Autorität. Weil wir Kind Gottes sind. Wir haben Vollmacht im Namen Jesu. In Situationen können reinzubeten. Im Namen Jesu. Wir haben keine Garantie, was passiert. Wir haben es gerade diese Woche gehabt. Ein 7-jähriges Kind hat den Schildkrab verloren. Und hat, wie Kind sind, betet Herr, lieber Heiland, bring mir die Schildkröte wieder. Und dann war sie ziemlich hässig, dass das nicht passiert ist. Und das gibt's. Weil unser Gott ist nicht einfach ein Automat, ob ein Gebet rein und ohne die Lösung raus. Das hätten wir gern. Das wäre so cool. Das ist da wie dieser Gemeinde im Fall auch nicht so. In dieser Situation ist das auch nicht so. Sie beten mehrere Tage. Aber sie nehmen es sehr ernst. Sie versammeln sich, und das ist im Fall ein Fehler im Predigtblatt. Es ist nicht Maria, die Mutter von Johannes und dem Jakobus. Ich habe mich da ein bisschen fehlleiten lassen, als ich das Blatt geschrieben habe, wo ich nachher nochmal genau hergeschaut habe. Es ist ein anderer Johannes. Es ist der Johannes, der eigentlich vor allem Markus heisst in der Bibel und Markus Evangelium schreibt und nachher mit dem Paulus auf die Reise geht. Das ist also, ich habe mich von diesen vielen Jakobus und Johannes und was ein bisschen fehlleiten lassen. Aber sie versammelt sich dort in dem Haus und sie betet ohne Unterlass. Sie nehmen das sehr ernst. Wann fangen wir an zu beten, wenn wir in einer schwierigen Situation sind? Und wie ernsthaft beten wir? Haben wir so den Fokus auf die unsichtbare Welt? Weil ich glaube, die richtige Reihenfolge ist, zuerst beten, dann aktiv werden. Weil Gebet ist die Aktivität, die uns zuerst am allermeisten bringt. Dann können wir den Herr fragen, wie siehst du die Situation? Und dann kann er uns sagen, was wir tun sollen. Das will er nämlich. Jetzt bei Nils in einer Lehrstellsuche. Wir haben viele mit dem Nils das Dritte gebetet. Und der Herr hat uns wirklich viel gelehrt. Wir hätten lieber gehabt, hätte gesagt, schickt noch Bewerbung dorthin. Oder macht noch das, oder macht noch selbst. Geht noch mal in die Berufsberatung. Oder der weiss noch etwas, oder dies oder so. Nein. Der Herr hat nur gesagt, vertraut mir. Aber ich kann euch sagen, das ist harte Arbeit. Am Herz vertrauen und an seiner Verheißung festhalten. Dass es gut kommt, weil die Verheißung haben wir immer. Für jede einzelne Situation haben wir die Verheißung, dass es so rauskommt, wie es am besten ist für uns. Und das hat wieder mit der unsichtbaren Welt zu tun, nicht mit unserem Verstand. Verlass dich auf den Herr und nicht auf den Verstand. Die Verheißung gilt für jede einzelne schwierige Situation. Und das ist die Lektion, die ich ganz persönlich habe müssen lernen jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf den Herr. Und wenn der Herr dir sagt, vertrau, dann meint er das so. Und als wir am Freitag dann so ein bisschen hatten, wegen Nils und seiner Lehrstelle, haben alle gesagt, ja, es war jetzt also 5:55 gewesen, also wirklich. Und dann hat der Nils gesagt, nein, es ist 23:59. Und ich glaube, es ist ein sehr treffender Ausdruck. Und es ist ganz interessant, auch da, der Petrus wird gerettet. Der Petrus wird gerettet. Aber wann? In dieser Nacht, bevor er hingerichtet soll werden. Der Herr lässt sich oft Zeit. Weil wisst ihr warum, glaube ich? Das ist jetzt meine Interpretation, he? Ziemlich Blut. Ich glaube, es bleibt uns besser. Wenn wir so lange haben müssen warten, wir so wirklich gespannt sind bis aufs Letzte, es bleibt einem besser. Wir werden die Lehrstellensuche vom Nils nie mehr vergessen. Wenn er vor einem halben Jahr eine gehabt hätte, dann, ja, schön, danke Herr, such mir die nächste. Aber wenn man muss ringen dafür, wenn man geprüft wird, dann kann man auch überwinden. Wenn man herausgefordert wird, dann hat man Sieg. Und dann bleibt es einem. Dann hat man eine Lektion gelernt. Und denkt daran, der Herr, dem geht es nicht darum, dass wir da ein super cooles Leben haben auf dieser Erde. Das ist nicht sein erstes Ziel. Das ist erst etwa das dritte Ziel. Also es auch, aber erst etwa das dritte. Das erste Ziel ist, dass wir die Lektionen lernen. An unserem inneren Mensch. Eben, das Vertrauen und das Glauben. Und die Abhängigkeit von ihm. Das ist sein erstes Ziel. Und darum lässt er uns manchmal so warten. Und dann kommt es erst noch oft nicht so, wie man es will. Es ist ganz spannend, der Petrus, Vers 7, Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. So weit, so gut. Das würde jetzt noch entsprechen, so meinem Bild, wenn ich gern befreit würde aus einem Gefängnis. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und ziehe deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Und der Petrus stand mutterseelen allein in Jerusalem auf einer Gasse. Wenn ich der Petrus wäre, müsst ihr euch mal dort hineinversetzen. Ich hätte lieber gehabt, der Engel hätte mich einfach gerade genommen und in Sicherheit wieder abgestellt. Nein, zuerst muss er sich anlegen. Und nachher gehen sie wirklich den ganzen Weg. Stellt euch das vor. Sie müssen bei den Wachen vorbei, die vor seiner Zelle stehen. Dann müssen sie nochmal bei den Wachen vorbei, die das Gefängnis bewachen. Da wimmelt es nur von Soldaten. Und der Petrus muss da durchlaufen. Also wenn ich könnte wünschen, hätte ich lieber, dass der Engel mich einfach nimmt und schwuppdiwupp und dann bin ich bei meinen Freunden in Sicherheit. Aber der muss sich dem aussetzen. Also der kann ja noch froh sein, hat er gemeint, er träumt. Das ist ja fast nicht auszuhalten. Und nachher lässt der Engel einfach stehen auf dieser Gasse. Und steht nachher so cool. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagt er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus der Maria. Also der steht wirklich dort und checkt einfach mal nichts. Er ist frei und checkt einfach mal nichts. Und dann muss er zuerst mal studieren, wie es jetzt weitergeht. Gott hat ihm nicht gesagt, so und jetzt mach das und dann mach das und dann mach das und dann mach das. Er hat ihn befreit, er hat müssen dort durchlaufen. Und dann hat er ihn stehen gelassen und hat sich darauf verlassen, jetzt kann der Petrus aktiv werden. Der Petrus ist ein Gescheiter. Der Petrus, der weiss dann schon, was er machen muss. Und der Petrus hat es realisiert und ist zu seinen Freunden. Mitten in der Nacht. Und hat geklopft. Und geklopft. Und geklopft. Und die sind am Betten gewesen. Und hat niemand erwartet, mitten in der Nacht. Und der Petrus hat geklopft und irgendwann ist dann einmal, haben sie Magd geschickt. Die haben die wahrscheinlich noch geweckt, könnte ich mir vorstellen. Weil sie wahrscheinlich Schiss hatten, weil was bedeutet es, wenn sie nachts um drei klopfen? In der Regel nichts Gutes. Und die Magd rennt, ja, düselt dort schauen, wer dann draussen steht. Und es ist der Petrus. Aber die macht dem Türen nicht auf. Die macht dem Türen nicht auf. Der klopft. Was hat der jetzt gerade erlebt? Mehrere Tage im Kerker zwischen zwei Soldaten angekettet. Bla, bla, bla. Nachher müssen sie da durchlaufen und allein und Stress pur. Und die macht dem Türen nicht auf. Nein, was macht sie? Sie rennt wieder rauf zu den anderen und sagt, der Petrus ist vor der Tür. Und der Petrus klopft und klopft, steht wirklich so in der Bibel, könnt ihr es nachlesen. Er klopft die ganze Zeit. Und die verhandeln da oben, ob das jetzt wirklich der Petrus kann sein oder nicht. Hallo, Sie haben gebetet, tagelang, nächtelang, ohne Unterlass. Und jetzt? Nein, das kann nicht der Petrus sein, das ist gar nicht möglich. Nein, das ist sicher ein Geist oder ein Trick oder was auch immer. Die machen dann die Türen nicht auf. Es geht ewig lang, bis sie dann die Türen aufmachen. Der Petrus, der ist steinhässig. Der sagt nämlich kein Wort. Es steht, ich lese euch das vor, ich finde das cool. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen. Das ist Begrüßung. Der ist so erschöpft jetzt auch, oder? Und ich glaube, genau so reagieren wir oft. Wenn wir dann noch beten, dann glauben wir nicht einmal, dass es passiert. Unser Glaube ist klein. Aber es steht, es genügt, wenn er klein ist, wie ein Senfkorn. Und ein Senfkorn ist extrem klein. Also, die meisten von uns kennen Mohnsamen. Jetzt, wenn ihr die Mohnsamen noch etwa viertelt, dann kommen wir dann so in die Richtung von einem Senfkorn. Das sollte doch noch zu machen sein, oder? Es geht um die Sicht in die unsichtbare Welt hinein. Es geht darum, dass wir nicht zuerst auf unseren Verstand vertrauen, sondern dass wir zuerst auf unseren Herr vertrauen und auf die Zusagen, die wir haben von ihm. Und dass wir dann unseren Verstand aktiv werden lassen. Es geht um die Sicht, die über die sichtbare Welt ausgeht, in die unsichtbare Welt hinein. Die Geschichte endet böse. Der Herodes ist steinhässig. Die 16 Soldaten, die zuständig sind für die Bewachung, die lässt er gerade mal umbringen. Nachher hat er noch ein weiteres politisches Problem. Das löst er mit Bravour. Lässt sich feiern vom Volk, hat eine Rede und das Volk sagt, so kann nur ein Gott reden, kein Mensch. Und er nimmt die Huldigungen entgegen. Und Gott genügt's. Gott genügt's. Noch während er auf dem Podium sitzt und die Huldigungen entgegennimmt, bricht er zusammen und ein paar Tage später stirbt er. Zerfressen von Würmern. Also im Kigo würde ich die Geschichte einfach ein bisschen anders erzählen, das wisst ihr schon. Furchtbar. Und ich nehme nicht an, dass der Herodes den Zusammenhang hat erkannt mit all dem, was vorher passiert. Ich nehme nicht an, dass sein Hofstaat den Zusammenhang erkennt. Sondern Christen erkennen den Zusammenhang, weil sie die Sicht haben in die unsichtbare Welt hinein. Weil der Heilige Geist ihnen das offenbart. Und das ist die Sicht, die wir dürfen lernen entwickeln. Die Sicht von dieser unsichtbaren Welt. Weil das ist Sieg, so wie sie der Herr sieht. Wir müssen uns nicht rächen. Wir müssen nicht Vergeltung üben. Das macht schon der Herr. Er ist der, der sich um Gerechtigkeit kümmert. Das können wir getrost ihm überlassen. Und ich glaube, das ist die Sicht, die wir dürfen trainieren in unserem Leben. Dass wir am Herr vertrauen. Es gibt einen Haufen Versen in der Bibel, die uns aufrufen, in der Not zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen. Kommt dem einen oder anderen etwas in den Sinn? Ihr kennt die Versen. Ganz sicher. Wenn ihr nicht unbedingt wisst, wo steht, ja nu. Ja, Fred. Genau. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also lerne den auswendig. Wo steht er? Psalm 50, Vers 15. Ist nur einfach zu merken. Ist wirklich einfach zu merken, schaffe sogar ich. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Was gibt's noch für andere Verse, die in den Sinn kommen? Also wenn ihr den schon wisst, ist es schon gut. Eigentlich langt es ja. Aber es gibt noch viel. Einen habe ich noch rausgesucht. Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Überhaupt, Psalm 121 ist super, der ganz. Denn was gibt's noch? Was tröstet euch noch? Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, was hilft euch, eure Gedanken in die unsichtbare Welt auszurichten? Was hilft euch, auf den Herz vertrauen und nicht auf euren Verstand? Was sind da die Verse? Ich weiss, dass ihr da noch mehr wisst. In den Psalmen sind wir nicht schlecht. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Genau. Jesaja 41, muss ich schnell vorlesen. Ich mache dich stark. Ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Sei mutig und stark. Genau. Genau, denn ich, der Herr, bin mit dir auf allen deinen Wegen. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und der ganze Psalm hinten auch. Ihr seht, es hat wirklich enorm viel. Es hat enorm viel. Und wenn ihr in schwierigen Situationen seid, dann nehmt die Bibel vor und sucht die. Es macht nichts, wenn ihr dann einmal ein paar Tage Andacht macht und einfach vorne anfangen zu blättern. Es fängt wirklich im Mose schon an. Und es hört in der Offenbarung auf. Und dann sucht doch mal, zum Beispiel, das ist so ein lustiger Sport. In jedem Buch ein Vers finden, der einen so ermutigt. Das kann man, das geht. Das kann, das beschäftigt einen mit der Andacht sehr lang. Und es ist sehr tröstlich und sehr stärkend. Und dann lernt die Verse auswendig. Ich finde es gut, wenn man Minimum 3 sättige Verse hat, wo einem etwas bedeutet, was man abrufen kann. Und oft ist es nicht so, dass wir sie aktiv abrufen. Aber wenn wir etwas auswendig können, dann kann der Herr es uns abrufen. Dann kann er uns einen Schupf geben und kann es abrufen bei uns. Es gibt auch Lobpreislieder. Es gibt auch Lobpreislieder, die uns helfen, unsere Gedanken in die unsichtbare Welt zu richten. Es gibt auch ganz alte Heilsarmee-Lieder, die uns schaurig helfen können, unsere Gedanken in die unsichtbare Welt zu richten. Es kommt nicht so drauf an. Hauptsache, wir lernen, nicht zuerst auf unseren Verstand zu bauen, sondern wie die Gemeinde in Jerusalem zuerst von der unsichtbaren Welt auszugehen und dann auf uns selber schauen. Ich mache euch Mut. Wieder so ein bisschen in die Richtung die Bibel zu lesen.